NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Annette Wieners. Schönen guten Abend. Einmal Berlin und zurück. Ein Landrat aus Landshut hat einen Bus voller Flüchtlinge nach Berlin geschickt, ohne das zu erreichen, was er wollte. Das ist gleich ein Thema bei uns, das wir auch kommentieren. Außerdem erklären wir das Girokonto für alle und wir hören von der Polizei in Köln, dass die Übergriffe zu Silvester kein grundlegend neues Phänomen für die Beamten waren, sondern dass wohl nur die Vielzahl der Taten ungewöhnlich war. Aber zuerst nach Landshut und Berlin. Ein Landrat aus Niederbayern hat den Aufstand geprobt. Er hat gestern einen Bus voll anerkannter Flüchtlinge nach Berlin fahren lassen, vors Kanzleramt, um auf Missstände in der Unterbringung von Flüchtlingen aufmerksam zu machen. Was folgte, war ein Chaos. Die Flüchtlinge konnten in Berlin nicht adäquat untergebracht werden. Politisch hat sich erst recht nichts bewegt und mancher fand es geschmacklos, Menschen vor dem Kanzleramt abladen zu wollen wie Protestmaterial. Heute fuhr der Bus zurück. Der Landrat verteidigte sich. Rüdiger Nowak mit Einzelheiten.
Der Landrat des niederbayerischen Landkreises Landshut, Peter Dreyer, hat mit seiner Aktion in ganz Deutschland für Aufsehen gesorgt. Er muss sich heute aber auch Schlagzeilen gefallen lassen wie »Eine Busfahrt, die ist peinlich« oder »Flüchtlingsbus auf bizarrer Irrfahrt«. Den Politiker der Freien Wähler lässt das aber kalt.
Ich muss als erstes feststellen, dass ich aus ganz Deutschland enormen Zuspruch bekomme von den Bürgerinnen und Bürgern. Und lediglich die Lokalpolitik und auch die Bundespolitik natürlich damit nicht erfreut ist.
Heute nun hat Peter Dreyer durchaus auch Unterstützung von Seiten der Politik bekommen. Der Präsident des Bayerischen Landkreistages, Christian Bernreiter, springt dem Landshuter Politiker zur Seite. Der CSU-Mann ist selbst Landrat eines Landkreises, und zwar von Deggendorf.
Die Kritik, die jetzt hier kommt, die ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. Er hat niemand genötigt. Er hat auch in meinen Augen niemand instrumentalisiert. Und alle, die jetzt hier in Berlin groß tönen, die sollten an den Hausaufgaben arbeiten.
Seit Wochen bereits hatte der Landshuter Landrat angekündigt, anerkannte Asylbewerber mit einem Bus nach Berlin vor das Kanzleramt zu fahren, wenn sich die Situation nicht ändere. Nämlich die Problematik, dass anerkannte Asylbewerber Gemeinschaftsunterkünfte verlassen müssen. Jedoch sei es für sie teilweise unmöglich, bezahlbaren Wohnraum zu finden.
Die Zahl steigt ja von Woche zu Woche. Wir hatten vor 14 Tagen noch ca. 370 und jetzt haben wir schon 450 Anerkannte. Und das steigt, diese Anerkennungsquote. Das Problem wird von Tag zu Tag größer.
Wenn anerkannte Flüchtlinge keine eigene Wohnung finden, bleiben sie als sogenannte Fehlbeleger in den Gemeinschaftsunterkünften und blockieren die Plätze hier. Auf dieses Problem wollte der Landshuter Landrat mit seiner Busaktion nach Berlin aufmerksam machen. Er ist mit 31 Syrern vor das Kanzleramt gefahren. Jedoch ohne Erfolg. Peter Dreyer kritisiert in diesem Zusammenhang das Kanzleramt.
Wir haben gesagt, Sie können in Berlin bleiben, es wird dafür gesorgt. Und so wurde es mir auch vom Bundeskanzleramt bestätigt, dass Unterkünfte zur Verfügung stehen. Als ich aber erfahren hatte, welche Unterkunft, dann habe ich gesagt, eine Not-Not-Not-Unterkunft ist keine Option, dann übernehme ich die Verantwortung.
Die Aktion des Landshuter Landrates, sie war ein medialer Erfolg. Für die allermeisten der 31 Syrer aber war es eine Enttäuschung.
Es werden nicht alle 31 wieder zurückfahren, sondern nur noch 29. Einer bleibt droben und einer fährt weiter nach Bremen. Und die anderen kommen in diese Unterkünfte, wo sie waren. Und sie sind sehr dankbar, dass wir uns um sie kümmern und nicht als Obdachlose rausnehmen aus den Unterkünften.
Was hat es gebracht, mit dem Bus voller Flüchtlinge vors Kanzleramt zu fahren? Ein Journalistenauflauf, viele Fernseh- und Hörfunkbeiträge, viele Zeitungsartikel. Aber hat die Aktion den Flüchtlingen geholfen? Der Landrat selbst hat nicht mit im Bus gesessen, sondern sich im Dienstwagen bequem von Landshut nach Berlin und zurück bewegt. Volker Schafranke kommentiert.
Ich würde einem Landrat in Deutschland immer unterstellen, dass er sich mit Politik auskennt. Im Fall von Peter Dreyer, der sich für die Partei Freie Wähler um die Geschicke im bayerischen Kreis Landshut kümmert, deutet vieles darauf hin, dass er davon leider nichts versteht und in seiner Heimat den Job besser an den Nagel hängen sollte. Er setzt 30 Flüchtlinge in einen Bus. Diese wissen lediglich, dass es auf eine Reise in die deutsche Hauptstadt geht. Ob das wirklich so ganz freiwillig geschah, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Dann trommelt er die Medienmeute zusammen, um es der Kanzlerin mal so richtig zu zeigen. Dass Merkel nämlich die Kommunen im Regen stehen lässt mit all den Flüchtlingen. Und dazu flattern stündlich Pressemitteilungen seiner Partei in unser Mailfach. Die letzte mit der Überschrift »Kanzleramt findet keine menschenwürdige Bleibe für Flüchtlinge aus Landshut. The show must go on.« Peter Dreyer nimmt Menschen für seine Position in Geiselhaft, hat jegliches Verantwortungsbewusstsein offenbar in Bayern gelassen. Im Bus reist er im Übrigen nicht mit, sondern mit seinem Dienstwagen hinterher. Er ist als Landrat Teil einer Gemeinschaft und aus der hat er sich verabschiedet. Denn 16 Bundesländer und fast 300 Landkreise haben ganz ähnliche Probleme. Sie versuchen diese aber anzugehen und zu lösen. Wir können gerne trefflich darüber streiten, ob der Kurs der Bundesregierung in der Flüchtlingsfrage zum Ziel führt, welche Chancen über Jahre verpasst wurden und warum in Berlin viel zu spät darauf reagiert wurde, auch wenn allen hätte klar sein müssen, dass so viele Menschen nach Europa kommen werden. Aber eines kann man Angela Merkel nicht vorwerfen, dass sie zusieht, wie Menschen auf der Flucht aus ihrer Heimat nach Europa fast ersaufen. Dass sie keinen Respekt davor hat, dass diese Menschen von ehrenamtlichen Helfern an der griechischen Küste betreut werden. Und dass die Kanzlerin mit einem Rettungsflieger nach Athen jettet und dort verkündet, ihr habt das nicht im Griff. Sie hilft. Sie sucht sich europäische Verbündete, um ein globales Problem zu lösen. Sie übernimmt Verantwortung. Das tut der Landrat aus Landshut nicht.
Ein Landrat aus Landshut benutzt Flüchtlinge für einen großen Auftritt in den Medien. Volker Schafranke kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und noch eine Protestform kommt auf die Kanzlerin zu. Angela Merkel bekommt einen Brief mit Ansage von ihrer Bundestagsfraktion. Die Parteigenossen begehren auf gegen die Kanzlerin und dringen darauf, dass sie sich in der Flüchtlingspolitik bewegt. Der Brief prophezeit, dass Deutschland am Limit steht und er soll klar formulieren, dass der Rückhalt für Merkel in der eigenen Fraktion schwindet. Katrin Brandt aus Berlin.
Es ist eine stille Revolte, die sich gerade in der Bundestagsfraktion von CDU und CSU abspielt. Ja, es gibt einen Brief. Ja, er ist an die Kanzlerin gerichtet. Nein, er ist nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Wie viele Abgeordnete ihn unterzeichnen werden, ist noch nicht abzusehen. Es könnten 30 sein oder 60. Was drinsteht allerdings, ist dann doch zu erfahren, zumindest mündlich. Die Unterzeichner möchten nichts weniger, als dass Kanzlerin Merkel ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik ändert.
Können wir das schaffen, was wir angesichts der Flüchtlingskrise eigentlich schaffen müssten?
Fragt stellvertretend für viele Wolfgang Bosbach, der CDU-Mann aus Bergisch Gladbach. Und er listet auf, was zu tun wäre.
Rasche Anerkennungsverfahren, zügige Rückführung, abgelehnter Asylbewerber, angemessene winterfeste Unterkünfte, gelungene Integration in die Gesellschaft, auf den Arbeitsmarkt. Und wenn die Zugszahlen so bleiben, wie sie in den letzten Wochen waren, wird es immer schwieriger, diese wichtigen Aufgaben zu erfüllen.
Zwar hat vor 4 Wochen erst ein CDU-Parteitag die Kanzlerin breit unterstützt, doch in der Bundestagsfraktion gibt es etliche Abgeordnete, die die Zeit davonlaufen sehen. Schon sind im neuen Jahr wieder rund 50.000 Flüchtlinge gekommen. Gleichzeitig fehlt es weiterhin an Unterstützung durch die Europäische Union, bedauert auch Armin Schuster, CDU-Mann aus Baden-Württemberg.
Wenn die nicht kommt, dann bringt Europa vielleicht den im Moment stärksten Partner in eine Zwangslage. Und diese Zwangslage könnte dazu führen, dass wir einen Schritt gehen müssen, den die Deutschen am allerwenigsten gern gehen werden, nämlich Rückkehr zu Grenzkontrollen.
Genau das ist es, was die interne Opposition in ihrem Brief an die Kanzlerin fordert, geltendes Recht wiederherzustellen. Das heißt, Flüchtlinge, die aus sicheren Staaten einreisen wollen, abzuweisen. Wer aus Österreich kommt oder zuvor in einem Lager, zum Beispiel in der Türkei war, soll draußen bleiben. Kanzlerin Merkel hat diese Rückkehr zum alten Recht bisher abgelehnt, unter anderem mit Verweis auf den Rückstau an Menschen, der dann entstehen würde und der den Ländern an der Balkanroute Probleme machen würde, mit hohem politischen Risiko für Europa. Wolfgang Bosbach fragt genau andersherum.
Gibt es einen Plan B, wenn sich alle unsere Erwartungen, die wir haben an die übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und an die Türkei in absehbarer Zeit, also in wenigen Monaten, nicht erfüllen sollten.
Was die Kritiker zudem stört, ist, dass der Bundestag zwar bisher eine Reihe von Gesetzen zum Asylrecht debattiert und beschlossen hat, noch nie allerdings wurde über die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin insgesamt diskutiert und abgestimmt, nicht mal in der Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Viele Abgeordnete möchten das auch nicht. Noch wird allgemein vermutet, dass Merkel die Mehrheit ihrer Abgeordneten hinter sich hat. Aber so ganz sicher ist sich niemand mehr.
Angela Merkel würde sicher auch mal gerne Briefe schreiben oder sich anderweitig Luft machen. Der EU-Kommissionschef hat es heute getan. Er hat seinen EU-Staaten die Leviten gelesen, denn er ist es gründlich leid, dass sie ihm immerzu in den Rücken fallen. wie er es sieht. Sie machen, was sie wollen in Sachen Flüchtlinge, schmieden Pläne für die Zukunft wie Grenzkontrollen oder den Bau von Stacheldrahtzäunen und sie schimpfen immerzu auf Brüssel. Jean-Claude Juncker meint, die EU-Staaten sollten mal wieder zur Besinnung kommen. Kai Küstner berichtet aus Brüssel.
Der Chef der EU-Kommission brauchte fast eine halbe Stunde, um sich warm zu reden. Doch dann kam Jean-Claude Juncker auf das Thema zu sprechen, das ihn selbst emotional am hörbarmeisten bewegt, die Flüchtlingskrise.
Ich bin es langsam leid, dass man immer wieder die Europäische Kommission und die Europäische Union dafür kritisiert, dass nicht genug getan worden wäre. Die Kommission hat alles gemacht.
Vielmehr seien es die Einzelstaaten der EU, einige Einzelstaaten, wie Juncker präzisierte, die sich nicht daran hielten, was verabredet worden sei. Bestes Beispiel, die EU hatte vor Monaten beschlossen, 160.000 Schutzsuchende in Europa zu verteilen. Bislang ist es lediglich gelungen, gerade mal ein paar hundert davon unterzubringen. Juncker erzählte, Gespräche mit dem jordanischen Königshaus zum Beispiel seien ihm geradezu peinlich, weil er dann immer erklären müsse, warum es dem reichsten Kontinent der Welt nicht gelinge, die Zuwanderung in den Griff zu kriegen.
Dann erröten sie nicht nur leicht, wenn die Gesprächspartner darauf hinweisen, dass die Probleme in ihrem Land doch eigentlich viel gravierender wären. Wenn wir in Europa so viele Flüchtlinge aufnehmen müssten, wie Jordanier und Libanesen, kleine Länder, arme Menschen, aufgenommen haben, dann müssen wir 100 Millionen Flüchtlinge in Europa aufnehmen.
Ein bisschen Bescheidenheit, nicht nur dem Nachbarland Syrien gegenüber, empfiehlt Juncker den EU-Ländern angesichts der eigenen Unfähigkeit, die Flüchtlingskrise zu meistern. Eine Unfähigkeit, die nach Ansicht des Christdemokraten auch für Europa selbst zur Gefahr wird.
Ohne Schengen, ohne die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, ohne die Reisefreiheit, von der alle Europäer profitieren können, macht der Euro keinen Sinn.
Einige europäische Länder hatten zuletzt wieder Grenzkontrollen eingeführt, andere gar Zäune gebaut. Doch alleine die Kontrollen auf der Öresundbrücke zwischen Schweden und Dänemark hätten bereits 300 Millionen Euro gekostet, rechnet der Ex-Finanzminister Luxemburgs vor. Nicht nur anhand dieses Rechenbeispiels kommt Juncker am Ende auf diese Gleichung.
Weniger Schengen, weniger Binnenmacht heißt mehr Arbeitslosigkeit.
Die Kommission werde in diesem Jahr weitere Vorschläge in Sachen Flüchtlingspolitik machen, kündigte Juncker an, der aber auch ein Wort an die Schutzsuchenden selbst richtete.
Es kann nicht so bleiben, dass diejenigen, die nach Europa kommen, in selbstherrlicher Selbstbestimmung festlegen, wo sie dann hin möchten und wo sie dann leben möchten.
Wenn man die Juncker-Rede als eine Art verspätete Neujahrsansprache betrachtet, dann war dies sicher keine vor Zuversicht sprudelnde. Er mache sich keine Illusionen über 2016, bekundete der Kommissionschef denn auch. Europa sei an vielen Stellen verletzlich geworden. Aber die Diagnose, dass dies der Anfang vom Ende sei, lehne er ab, betonte Juncker.
Ebenfalls in Brüssel haben sich die Finanzminister der EU-Staaten getroffen und die haben ihre ganz eigene Sicht auf die Flüchtlinge. Flüchtlinge kosten, aber Flüchtlinge abzuweisen, das kostet auch. Da ist man sich mit dem EU-Kommissionschef einig. Aber während Juncker die EU zur Geschlossenheit mahnt, halten manche Regierungen es durchaus für realistisch und praktikabel, Grenzen dicht zu machen und sich abzuschotten. Auch Wolfgang Schäuble hat für Deutschland heute über ein solches Szenario gesprochen. Auch leicht verbittert. Ralf Siener mit Einzelheiten.
Der Bundesfinanzminister gibt sich in Brüssel zum Thema Europa ungewohnt zurückhaltend und betont:
Ich will da keine Agenturmeldungen produzieren.
Doch da hat Wolfgang Schäuble längst schlagzeilenträchtig das schnelle mögliche Ende des Schengen-Vertrages thematisiert und die Wiedereinführung umfassender Grenzkontrollen in der Bundesrepublik. Die Gefahr, dass Schengen scheitert, ist für Schäuble real und akut.
Da sind wir ja nahe dran, das ist nicht eine Frage von Jahren.
Sondern eher von Monaten, sollte sich die Bundesrepublik gezwungen sehen,
das zu tun, was Schweden tun musste,
nämlich umfassende Grenzkontrollen einzuführen, dann werde es einen gewaltigen Flüchtlingsrückstau geben. Und davon betroffen wäre vor allem ein EU-Land. In diesem Punkt ist sich Schäuble mit seinem Finanzministerkollegen Tsakalotos aus Athen hundertprozentig einig.
Dann wäre Griechenland ganz schnell der eigentlich Leidtrage dieser Entwicklung.
Sollte Deutschland die Grenze für Flüchtlinge, die aus Schengen-Staaten kommen, dicht machen, dann sind wegen des Rückstaus der Migranten entlang der Balkanroute Konflikte innerhalb der EU programmiert. Deshalb mahnt Schäuble vor der naiven Vorstellung, ein Scheitern von Schengen sei gar nicht so schlimm, weil die EU dann einfach zurückfalle in die Vor-Schengen-Zeit der Union des freien Binnenmarktes.
Wenn Schengen scheitert, dann sind wir eben, was die Grundfreiheiten anbetrifft, nicht mehr in einem Status quo Andeck, Status quo Schengen.
Sondern in einem neuen, höchst gefährlichen Status, bei dem Flüchtlinge dann in Ländern festsitzen, die sie gar nicht haben wollen. Vor allem müssten viele in Griechenland bleiben, was die Athener Regierung völlig überfordern würde und einen möglichen Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei provozieren könnte, denn über die Türkei kommen die Migranten nach Griechenland. Damit die Türkei ihre Grenzen zu Griechenland besser kontrolliert, soll sie 3 Milliarden Euro von der EU bekommen. Doch obwohl sich die Europäische Union bereits im Dezember auf diesen Betrag geeinigt hat, weigert sich Italien plötzlich, seinen Anteil daran beizutragen. Warum, ist auch Wolfgang Schäuble ein Rätsel.
Ich weiß es auch nicht.
Klar ist für den Bundesfinanzminister nur eines. Deutschland wird den italienischen Anteil nicht einfach übernehmen. Zwar betont Schäuble,
ich suche immer Lösungen.
Aber dass die Bundesrepublik finanziell für Italien einspringt, damit der 3-Milliarden-Scheck für die Türkei endlich ausgestellt werden kann und Ankara dann vielleicht dafür sorgt, dass weniger Flüchtlinge in die EU kommen, nein, das ist für Wolfgang Schäuble keine Lösung. Die EU sei in einer schwierigen Gefährdungslage, so die Bilanz des Bundesfinanzministers in Brüssel.
Das muss man wieder und wieder allen in Europa und vor allen Dingen vielen in Brüssel in die Köpfe bringen.
Nach den massenhaften Übergriffen auf Frauen in Köln zu Silvester hatten die Polizei und das NRW-Innenministerium erklärt, dass diese Art von Straftaten für sie neu sei, dass sich Männer in Gruppen zusammenfinden und Frauen angrapschen und belästigen bis hin zur Vergewaltigung. Heute aber zeichnet die Polizei in Köln ein etwas anderes Bild. Demnach hat man die Männer aus Nordafrika seit Jahren durchaus im Blick, denn sie sind dafür bekannt, besonders häufig Straftaten zu begehen. Oliver Köhler berichtet.
Die Kölner Polizei registriert seit 3 Jahren eine rasant steigende Zahl von Straftätern aus Nordafrika, berichtet Kriminaldirektor Norbert Wagner.
Wir haben im vergangenen Jahr deutlich über 2000 Tatverdächtige aus nordafrikanischen Ländern ermittelt, die über 3.500 Straftaten nachgewiesen hier auch begangen haben.
Die meist jungen Männer sind überwiegend Asylbewerber oder halten sich illegal in Deutschland auf. Während die meisten Flüchtlinge in Köln nur selten Straftaten begehen, wird fast jeder zweite neu eingereiste Nordafrikaner innerhalb eines Jahres straffällig, sagt Kriminaldirektor Wagner.
Signifikant ist, dass Menschen aus Tunesien innerhalb eines Jahres in 38% wieder bei uns polizeilich in Erscheinung treten. Menschen aus Marokko sogar zu 45% und Menschen aus Algerien in 41% aller Fälle.
Die Kölner Polizei hat ein Pilotprojekt gestartet, in dem Sozialarbeiter sich um Intensivtäter aus Nordafrika kümmern, so Wagner.
Wir haben konkret 5 Sozialarbeiter, die über die Behörde finanziert werden und über das Ministerium, die wir in enger Abstimmung mit dem Jugendamt der Stadt Köln einsetzen für Streetworking. Das heißt, sie sind auf der Straße, kommen selber aus diesen Ländern, haben hier in Deutschland Sozialarbeit studiert und dort haben wir derzeit 28 dieser Menschen, um den Weg zu versuchen, sie wirksam hier in Deutschland zu integrieren.
Außerdem wurde die Präsenz der Polizei in den besonders gefährdeten Kneipenvierteln und am Bahnhof verstärkt. Folge: die Zahl der Trickdiebstähle ist im vergangenen Jahr nicht weiter gestiegen. Nach übereinstimmenden Berichten von Polizisten, Opfern und anderen Augenzeugen sollen Nordafrikaner auch an den Übergriffen in der Silvesternacht im Kölner Hauptbahnhof beteiligt gewesen sein.
Und zu diesen massenhaften Übergriffen auf Frauen an Silvester in Köln wird jetzt voraussichtlich auch ein Untersuchungsausschuss in Düsseldorf eingerichtet. Dort sollen die Hintergründe der Taten und auch die Fehler von Polizei und Politik aufgearbeitet werden. Zum nächsten Thema. Wer kein Geld hat, dem wird auch nur ungern Geld gegeben. Das merkt man besonders bei der Bank. Je schlechter sie dastehen, umso schlechter werden sie behandelt. Und am Ende der Fahnenstange stehen die Leute, die erst gar kein Konto eröffnen können und die damit von vielen Alltagsgeschäften ausgeschlossen sind. Wohnungslose, Asylbewerber oder auch Studenten. Künftig sollen die Banken aber verpflichtet werden, auch ihnen ein Girokonto einzurichten. Ein Gesetzentwurf dazu wurde heute im Bundestag diskutiert. Marita Knipper aus Berlin.
Der SPD-Abgeordnete Jens Zimmermann mahnte als letzter Redner:
Wir wollen ein Konto für alle. Darum geht es, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute Morgen.
Keine Selbstverständlichkeit. Geschätzt gibt es 1 Million kontolose Menschen in Deutschland. Die Zahl stammt allerdings aus der Zeit, bevor die Flüchtlinge kamen. Fakt ist, sagt SPD-Finanzfrau Sarah Rychlewski,
ein Konto, ein Girokonto ist einfach unverzichtbar in der modernen Welt.
Ein Leben ohne Bargeldkonto ist außerdem teuer und kompliziert. Der grüne Gerhard Schick erzählte, dass er sich schon als Newcomer im Bundestag vor 10 Jahren an dem Thema abgearbeitet hat.
Auch damals schon war es klar bewiesen, dass zu viele Menschen in Deutschland keinen Zugang zu einem Girokonto haben und damit große Schwierigkeiten haben, ihr Geschäftsleben zu realisieren, Miete zu zahlen, bei einem Job, wenn man im Bewerbungsgespräch ist, keine Kontonummer angeben kann, etc. Also, dass die Teilnahme am Leben, am gesellschaftlichen Leben dadurch massiv erschwert ist.
Daran hat sich seitdem nichts geändert. Seit 1995, also 20 Jahre, gibt es das Basiskonto nur als Selbstverpflichtung und nicht als gesetzliches Muss. Der jetzige Gesetzentwurf macht damit Schluss. Finanzstaatssekretär Michael Meister verspricht,
jeder Mensch in diesem Land hat den Anspruch, ein sogenanntes Basiskonto in Zukunft eröffnen zu können. Dieser Anspruch besteht zwar seit Jahren, aber er wird heute im Prinzip nur von den Sparkassen durch das Sparkassenrecht in Deutschland zur Umsetzung gebracht. In Zukunft wird er nicht nur für Sparkassen, sondern für alle Kreditinstitute Gültigkeit haben.
Und es wird schwierig, einen solchen Kunden abzuweisen. Es funktioniert,
wenn etwa beim gleichen Kreditinstitut der Betreffende im Sinne strafbarer Handlungen auffällig geworden war in der Vergangenheit, dass man dann ablehnt. Aber ich glaube, es sind abschließend aufgezählte und klar im Gesetz benannte Tatbestände, die zu einer Ablehnung führen.
Ansonsten ist die Zielgruppe klar definiert. Obdachlose, Menschen mit geringem Einkommen, Studenten und neuerdings geduldete Flüchtlinge. Wenn das Gesetz erst einmal gilt, sind Banken und Sparkassen, wie gesagt, verpflichtet, jedem ein solches Giro anzubieten. Zum Geldabheben, mit Bankkarte, für Überweisungen. Gebührenfrei, fordert die linke Opposition, soll es sein, ohne versteckte Kosten.
Das Bundesverfassungsgericht und die Menschenrechte schreiben es längst vor. Homosexuelle dürfen nicht diskriminiert werden. In der Praxis nimmt der Staat und nehmen die Kirchen es sich aber noch raus. Homosexuelle Paare stehen nicht auf einer Stufe mit heterosexuellen Paaren. Viele wollen es auch dabei belassen. Aber in der evangelischen Kirche rührt sich was. Heute hat die zweitgrößte Landeskirche, die evangelische Kirche im Rheinland, beschlossen, gleichgeschlechtliche Paare genauso vor den Traualtar treten zu lassen wie Heteropaare und es auch Trauung zu nennen, was da passiert. Christina Maria Purgert mit Einzelheiten.
Aus Kölner Kirchenkreisen kam die Initiative zur Gleichstellung. Für den Superintendenten Markus Zimmermann aus dem Kölner Norden war es einfach an der Zeit, der gesellschaftlichen Entwicklung zu folgen.
Was wir nachvollzogen haben, jetzt auch als Kirche, ist das, was das Bundesverfassungsgericht in den letzten Jahren auch in klaren Urteilen dargelegt hat, dass eine Diskriminierung homosexueller Partnerschaften nicht mehr sein darf.
Die theologischen Grundlagen dafür hat die Landeskirche mit einem Beschluss im Jahr 2000 gelegt. Seit damals sind Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare in einem Gottesdienst möglich. 16 Jahre später hat nur noch ein gutes Dutzend der 213 Kirchenparlamentarier damit Probleme.
Ich gehöre zu denen klar ist, dass die Heilige Schrift homosexuelle Praxis eindeutig ablehnt.
Für Pfarrer und Pfarrerinnen dieser Auffassung wird auch im neuen Kirchengesetz erlaubt, einem trauwilligen homosexuellen Paar eine andere Gemeinde zu suchen. Die evangelische Kirche im Rheinland ist nach der evangelischen Kirche von Hessen-Nassau erst die zweite Landeskirche, die auch bei Gottesdiensten für homosexuelle Paare von Trauung spricht. 4 Landeskirchen, darunter Sachsen und Württemberg, lehnen jeden Segen im Gottesdienst ab. Die meisten aber erlauben Segnungen im öffentlichen Gottesdienst. In der Nordkirche muss dafür die Zustimmung von Kirchengemeinderat und Propst eingeholt werden. In der hannoverschen Landeskirche und in Westfalen sind Segnungen im Gottesdienst generell möglich, Trauung dürfen sie aber nicht heißen. In Westfalen werden sie auch in ein eigenes Register eingetragen. Dass die evangelischen Kirchen überhaupt so viel offener mit dieser Frage umgehen können, liegt daran, dass sie anders als die katholische Kirche die Ehe nicht als Sakrament verstehen. Auch wenn es in der Frage des Eheverständnisses keine Annäherung geben kann, rechnet die Ökumene-Dezernentin der Rheinischen Kirche, Barbara Rudolph, anders als im Jahr 2000 nicht mit Irritationen im evangelisch-katholischen Verhältnis.
Inzwischen hat sich die Debatte ein bisschen gemindert, weil es gesamtgesellschaftlich so weit anerkannt ist. Trotzdem in den Gesprächen mit den Bischöfen, die wir jetzt im Vorfeld geführt haben, wird deutlich, es wird mit einer gewissen Gelassenheit auch von den leitenden Geistlichen aus den anderen Kirchen entgegengenommen.
Im März tritt das Gesetz in Kraft. Dann können sich schwule und lesbische Paare trauen lassen in der Kirche. Vorausgesetzt, ein Teil des Paares ist evangelisch und die Lebenspartnerschaft ist beim Standesamt besiegelt. Den Eintrag ins Kirchbuch können auch Paare nachträglich beantragen, die den bisher üblichen Segnungsgottesdienst für eingetragene Lebenspartnerschaften gefeiert haben.
Nach dem Terroranschlag in Jakarta in Indonesien sind heute im ganzen Land die Kontrollen verschärft worden. In Einkaufszentren, vor Polizeigebäuden und auch in der Nähe von Botschaften vor allem. Und es wurde in Indonesien auch nach Verstecken gefahndet, nach Terrorzellen und Einzeltätern des IS. Der Drahtzieher des Anschlags ist offenbar ausgemacht worden. Udo Schmidt.
Razzien gegen mutmaßliche Islamisten im ganzen Land. Die indonesische Polizei geht nach den Anschlägen von gestern in Jakarta massiv gegen mögliche Terroristen im Land vor. Drei Männer wurden heute früh am Rande Jakartas verhaftet. Inzwischen ist klar, sie haben mit den Bombenexplosionen gestern nichts zu tun. Als gefährlich gelten sie aber weiterhin. Einer ist Schusswaffenexperte. In seiner Wohnung wurde eine Flagge der Terrorgruppe Islamischer Staat gefunden. Polizeisprecher Anton Karlian. Wir arbeiten ununterbrochen, um die Anschläge aufzuklären. Bei den heute festgenommenen Männern handelt es sich um einen anderen Fall, aber wir haben eine IS-Flagge bei ihnen gefunden. Mehr kann ich wegen der laufenden Ermittlungen nicht sagen. Die Ermittler konzentrieren sich nun auf einen Indonesier, der in Syrien lebt und für die Terrorgruppe Islamischer Staat offenbar den Aufbau eines IS-Stützpunktes in Indonesien vorbereiten soll. Baron Naim hatte lange Zeit ein Internetcafé in Solo betrieben. Hier war Indonesiens Präsident Joko Widodo früher Bürgermeister und tauchte dann in Syrien unter. Er gilt der Polizei als der Drahtzieher. Dass die Terrorgruppe Islamischer Staat hinter den Anschlägen von gestern steckt, steht für die indonesische Polizei fest. Ihr Sprecher. Es ist sicher, dass der Islamische Staat hinter den Anschlägen steckt und die Verantwortung übernommen hat. Es gebe Pläne des IS, in einer indonesischen Provinz ein sogenanntes entferntes Kalifat zu errichten, hatte vor einigen Wochen der australische Generalstaatsanwalt George Brandis nach einem Treffen australischer und indonesischer Sicherheitsexperten in Jakarta gewarnt. In ganz Indonesien sind inzwischen die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal verstärkt worden. Dies gilt vor allem auch für die bei Urlaubern beliebte Insel Bali.
Auch in Somalia hat es heute einen Anschlag gegeben. Dutzende Menschen sollen getötet worden sein. In der Nähe der Grenze zu Kenia hat sich ein Attentäter in die Luft gesprengt. Die radikal-islamische Al-Shabaab soll dafür verantwortlich sein. Joachim Augner mit Einzelheiten.
Es ist immer noch vieles unklar. Es gibt keine Bilder, kaum Berichte von Journalisten aus dem Südwesten Somalias nahe der kenianischen Grenze. In der Region Gedo war am frühen Morgen ein Selbstmordattentäter mit einem Auto zu dem abgelegenen Stützpunkt der somalischen Armee gefahren und hatte sich dort in die Luft gesprengt. Danach stürmten schwer bewaffnete Al-Shabaab-Kämpfer auf das Gelände. Dort liegt auch ein Stützpunkt der Truppen der Afrikanischen Union besetzt mit kenianischen Soldaten. Was dann geschehen ist, darüber gehen die Angaben auseinander. Die Al-Shabaab spricht von 63 getöteten kenianischen Soldaten. Der Rest sei geflohen. Der Stützpunkt und die Stadt El Ade seien in der Hand der Islamisten. Der stellvertretende Provinzgouverneur sprach von über 40 Toten, in der Mehrzahl kenianische Soldaten. Das will das Verteidigungsministerium in Nairobi nicht bestätigen. Es habe schwere Gefechte gegeben, die Soldaten hätten sich dann zurückgezogen, hieß es. Es gebe Opfer auf beiden Seiten. Afrikanische Medien berichten von Augenzeugen. Sie hätten gesehen, wie die Soldaten den Stützpunkt verlassen hätten. Die Al-Shabaab-Kämpfer seien überall an jeder Straßenecke. Viele Einwohner hätten die Stadt El Ade verlassen. Die Al-Shabaab-Kämpfer zählen sich zu Al-Qaida. Sie wollen in Somalia einen islamischen Gottesstaat errichten.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Sie können die Sendung auch nachhören im Internet auf wdr5.de und ndr.de/info. Einen schönen Abend noch. Ich bin Annette Wieners.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.